Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 223. Es ist die letzte reguläre Ausgabe des Box-Podcasts des Jahres 2019. Wir blicken auf das vergangene Wochenende zurück. Mit wir meine ich mich, Robert und Samira. Grüße dich.
Hallo.
Ja, das Wochenende selbst hat nicht so viel hergegeben. Eigentlich nur ein Kampf. Javonta Davis gegen Jurikis Gamboa und auf der Undercard Jean-Pascal gegen Badou Jack. Wir nehmen relativ früh heute am Sonntag auf. Ich selber hatte noch gar nicht die Möglichkeiten, den Kampf zu gucken. Aber du hast den Hauptkampf gesehen. Javonta Davis gegen Jurikis Gamboa, der baldige Neuzugang von der Universum Box Promotion. Wie war der Kampf?
Ja, also, ja, ich habe ihn auch erst heute gesehen. Ja, wir haben es ja eigentlich schon recht gut eingeschätzt in der Vorschau. Aber ich wollte ihn mir halt dann angucken, ja, auch weil Gamboa ja dann nach Deutschland kommt, deswegen mal gucken, wie er noch drauf ist und so. Und außerdem habe ich dann nochmal gehört, wie der Name von Davis, der Vorname richtig ausgesprochen wird, in Amerika, Javonti.
Ah, Javonti.
Javonti oder Javonte. Nee, Javonte haben sie gesagt, genau. Javonte Davis. Okay, ich hoffe, ich kann es jetzt für immer mehr richtig merken. Oder wie Deutsche ihn halt weiter ein und sagen Gavonta. Aber ist egal. Auf jeden Fall zum Kampf. Ja.
Also. Schade, dass die halt nicht alle irgendwie Pete heißen, ne?
Ja, eigentlich ist der Name ja cool irgendwie, aber man muss halt auch irgendwie wissen, wie der ausgesprochen wird. Der Boxer ist auch cool, also ich mag ihn, auch wenn manche irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil er vielleicht ein bisschen Mayweather-Allüren hat, ein bisschen, ja, manchmal so auftritt, als hätte er es nicht nötig, irgendwie das Gewicht gleich zu bringen oder sonst was. Da haben sich ja auch schon viele aufgeregt, dass er jetzt in eine Gewichtsklasse aufgestiegen ist. Also von circa 58, 59 auf jetzt 61,1 hat er jetzt gewogen und dann das Gewicht nicht gleich auf der Waage gebracht, obwohl er ja schon in eine Gewichtsklasse aufgestiegen ist. Ja, aber er hatte halt, wie es zu erahnen war, eigentlich keine Probleme gegen Gamboa. Also Gamboa, ja, man sieht halt deutlich, dass seine Prime auf jeden Fall recht lange schon vorbei ist.
In der Zeit. Naja, das ist ja mal das Blöde. 37, glaube ich. Er ist ja auch egal, aber sagen wir mal.
38 geworden jetzt. Also. Am 23., glaube ich, habe ich vorhin geguckt. 23.12., ja, kurz vor Weihnachten.
Ah, okay, gut. Dann weiß ich, warum ich noch auf dem Stand 37 war. Ja. Ist ja auch egal. Ja, sagen wir mal so, generell haben ja auch so Leichtgewichtler, Fliegengewichtler, die lassen relativ früh so ihre Prime hinter sich, weil in diesen leichten Gewichtsklassen sind die Leute nun mal halt schnell, flink, agil und das lässt halt im Alter nach. Du kannst immer noch, also mal so Top-Branch sein, wenn du Schwergewichtler bist, weil die Leute da ja prinzipiell etwas langsamer sind.
Wobei natürlich, wenn Fury irgendwie, da lebt er auch von seiner Schnelligkeit im Schwergewicht. Kommt drauf an, was man wahrscheinlich für einen Stil hat, ne? So
was für einen Stil hat, ja, gut, stimmt, du hast recht, weil Mike Tyson hatte ja auch, sag mal so, als Mike Tyson richtig gut war, war halt auch noch jung und das war ein Stil, den er halt mit Mitte 30 nicht mehr fahren konnte.
Ja, ja, das ist halt, da boxt man dann irgendwann anders. Ja, auf jeden Fall, Gamboa, den kann man vielleicht ungefähr eine, höchstens zwei, wenn man nett ist. Also die dritte Runde war knapp, die siebte war
knapp. Wow, also doch so gut.
Ihm geben, ja, und dazu war er dreimal am Boden. Und der Kampf endete vorzeitig in der 12. Runde durch TKO, wo er halt zum dritten Mal zu Boden geschickt wurde, hat der Ringrichter dann irgendwann richtigerweise abgebrochen, weil er war wirklich weg. Also es war halt ein Kinnhaken, der war echt krass. Davor hat er auch schon einige Treffer kassiert und Davis hat sich da so reingedreht. Also es sah wirklich, sah geil aus so als K.O. Aber ja, er hatte halt schon vorher was kassiert. Gamboa war ein bisschen unglücklich, muss man sagen, weil er schon sich wahrscheinlich in der ersten Runde was mit dem Fuß irgendwie zugezogen hat. Ich weiß nicht, oder seinen Schuh, irgendwas hat er halt nicht gestimmt. Er wurde halt in der zweiten Runde das erste Mal runtergeschickt. Dann in der achten nochmal und dann in der zwölften. Und in der zweiten Runde, als er wieder aufgestanden ist von seinem ersten Niederschlag, da hat er schon, ist er schon komisch ein bisschen gelaufen. Entweder ist sein Schuh verrutscht oder er meinte, er hat irgendwas am Knöchel. Dann war ein bisschen unklar, ob er jetzt weiter boxt. Er meinte, er kann nicht richtig laufen. Man hat es auch gesehen. Das war wie wenn, ja, wenn sein rechter Fuß irgendwie so ein bisschen steif ist. Er konnte sich halt nicht so schnell auf den Füßen bewegen. Im Kampf weiß ich gar nicht, ob das jetzt so... Klar, es war auf jeden Fall für ihn ein Nachteil, aber dadurch wurde er gezwungen, irgendwie aktiver und näher am Mann zu stehen, weil er halt nicht so schnell weglaufen konnte. Also ich meine, so schlecht sah er jetzt trotzdem gar nicht aus, sagen wir so. Ich weiß auch nicht, warum die Ecke dann das auch nicht getaped hat, keine Ahnung. Haben sie es vielleicht am Ende, ich habe es nicht gesehen, aber am Anfang auf jeden Fall nicht. Ja, war auf jeden Fall merkwürdig so, was da mit seinem Fuß war. Kann auch sein, dass er sich da ein bisschen reingesteigert hat, weil er halt schon in der zweiten Runde zu Boden geschickt wurde. Aber es waren halt auch eher so Treffer... Aber wegen der Schnelligkeit, also er wurde jetzt nicht nur wegen der Härte so runtergeschickt, sondern es waren einfach Treffer, die waren halt schnell und Davis hat dann seine Position geändert und dann kam dann halt ein linker Kinnhaken und da geht man dann halt runter, so wenn man falsch steht und wenn man halt den nicht sieht. Aber ja, er hat sich auf jeden Fall an ihm abgearbeitet. Davis hatte aber auch so ein bisschen vielleicht Konditionsprobleme, kann man sagen. Er hat ein paar Runden so in der Mitte vom Kampf manchmal nicht so viel gemacht. Also immer noch genug, um die Runden zu gewinnen. Aber man hat gemerkt, er hat da doch nicht so gut trainiert, wie er sollte. Deswegen hat er vielleicht auch ein bisschen viel gewogen am Anfang. Er hat das Gewicht halt nicht so ernst genommen. Aber im Endeffekt, ja, am Ende war halt auch viel geklinsche Gerangel. Aber er hat deutlich gezeigt, er ist halt ein klasse Boxer. So. Er ist der viel bessere Boxer. Gamboa ist nur angetreten, um irgendwie über... Er hat es nicht geschafft, aber er wollte wahrscheinlich erstmal über die 12 Runden zu kommen, aber eigentlich hat er wirklich, also er hat nicht gezeigt, dass er irgendwie den Kampf gewinnen will, deswegen weiß ich auch nicht, was man da mit ihm so weiter planen sollte in Deutschland. Okay, gegen Tank Davis anzutreten, der ist halt, ja, Weltmeister so, das ist natürlich eine riesen, also ist natürlich ein schwerer Gegner so, aber ich meine, ja, Gamboa ist halt, da kommt halt nicht mehr viel, da kann man halt nicht mehr viel mitmachen, außer dass man halt den Namen noch hat, aber eigentlich könnte er
ja, aber war das, aufhören. War das denn mal ein Name? Weil eigentlich so Kubaner sind ja nie wirklich groß rausgekommen.
Ja, naja, Gomez in Deutschland schon, ne? Juan Carlos Gomez, so mit Universum.
Ja, aber Gomez so war ja auch, sagen wir mal so, Kubaner, den sie eingedeutscht irgendwie haben. Komm, jetzt lernt man ein paar Sätze Deutsch und sowas. Und
ja, Gamboa war ja eher so Ahmed Öner-Zögling und dann hat er ihn halt recht schnell nach Amerika verkauft und dann war er halt auch wieder weg irgendwie. Aber ein bisschen, man kennt ihn halt noch irgendwie in Deutschland, ne? Also man verbindet noch was mit ihm so irgendwie. Also es ist jetzt nicht so wie irgendein Kubaner.
Helf mir mal kurz auf die Sprünge. Wie hieß nochmal der eine andere Kubaner, der beim Wegner trainiert hat? Cruisergewichtler.
Keiner Hernandez?
Hernandez, ja, den haben sie ja auch dann sogar richtig eingedeutscht mit deutscher Staatsbürgerschaft.
Ja, aber der hat ja auch wirklich dann, der wohnt ja bis heute immer noch in Deutschland. Von daher, der ist ja auch die ganze Zeit sozusagen in Deutschland geblieben, hat hier gewohnt, da konnte auch Deutsch sprechen und so. Es war ja schon dann so ein bisschen anders, so als jetzt El Gamboa. Der wurde ja wirklich, glaube ich, nur von Öner kurz nach Deutschland geholt. Dann hat er hier ein paar Kämpfe, 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe. Dann hat er einmal in der Türkei zwischendurch geboxt und dann ist er halt direkt nach Amerika gegangen. Dann zwar nochmal in Deutschland irgendwann aufgetreten, nur einmal, aber er wollte halt, ja, Öner wollte halt Geld verdienen und wusste ja, wo es hingeht sozusagen, ne? Und ja, also mir sagt er auf jeden Fall was, deswegen irgendwie haben sie es ja geschafft oder Öner hat es geschafft, dass man ihn in Deutschland kennt, auch er hat ja auch teilweise gute Leute geboxt, auch wenn er da nicht gewonnen hat. Aber er stand ja auch schon gegen Crawford im Ring. Von daher ist es jetzt nicht so, dass... Also es hat sich ja anscheinend gelohnt, nur seinen Weg nach Amerika. Mhm. Sagen wir mal so, in Deutschland, wen hätte er hier geboxt? So. Und keiner hätte das bezahlt, dass Crawford nach Deutschland kommt. Ne? Von daher war das schon der richtige Weg, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall, ja, auch für seine Karriere. Auch wenn er halt, ja klar, jetzt nicht mehr mithalten kann mit irgendwelchen 25-jährigen Supertalenten. Also das ist jetzt auch kein Wunder, ne? Das ist halt...
Ja, die Zeiten sind vorbei, das stimmt.
Aber muss man halt auch nicht, weil Davis ist ungeschlagen so. Der ist echt, also mir gefällt der Bombox hier echt gut, auch wenn er halt noch sich so ein bisschen die Runden einteilen muss. Er ist auch zum ersten Mal, glaube ich, über 9 Runden hinausgegangen. Das hat man halt vielleicht auch gesehen, dass er sich die Kräfte halt dann auch eingeteilt hat oder manchmal nicht so viel gemacht hat. Er ist jetzt nicht so der schlägt jetzt nicht unendlich viel in einer Runde, so irgendwelche Rabbit Jabs und so, nur um Punkte zu sammeln, sondern er macht halt so, wie er muss. Dann kommen manchmal so Power Punches und so, er hat Kraft. Also mir gefällt so zum Zugucken, ist das so ein cooler Stil, finde ich. Also auch, ja.
Welcher Kampf mich ja schon, aber trotzdem eigentlich mehr interessiert, und den habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, ist der von Jean Pascal gegen Badou Jack um den regulären WBA-Titel. Und ja, ich lag, glaube ich, mit meiner Einschätzung gar nicht so verkehrt, dass es ein ziemliches Gewürge sein muss, was ich so bisher gelesen habe. Irgendwie so, wenn Badou Jack kommt, du hast selten, also sehr selten, dass du mal wirklich ein eindeutiges Ergebnis hast, sondern immer sehr, sehr, sehr enge Entscheidungen. Und so, was ich bisher gelesen habe, kann man den Kampf so oder so punkten. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall noch zugute führen. Kommen wir mal zu der
Ja.
Vorschau. Nur für euch zur Information, nächstes Wochenende, also das erste Januar-Wochenende, da setzen wir einmal aus, weil es da nicht wirklich was gibt. Deswegen besprechen wir das Wochenende danach. Und da kämpfen unter anderem, so startet jedenfalls das Jahr 2020 für uns, Chaim Munguia gegen Gary O'Sullivan, das irische Schlachtross, ist ein Kampf im Mittelgewicht. Munguia ist eigentlich Super-Welter-Gewichtler, dort eigentlich auch bei Boxrec die absolute Nummer 1. Gary O'Sullivan, ich sag mal so, wenn du mal guckst, wenn in den Rekord reinguckst, alle Gegner, die besser waren, gegen die hat er verloren. An sich aber ein guter Typ, aber ich denke, das sollte ein ungefährdetes Ding für Munguia werden. Dann hätten wir einen Kampf, den ich persönlich sehr interessant finde. Auch am 11. Januar in Atlantic City in New Jersey. Im Halbschwergewicht kämpfen dort Jesse Hart gegen Joe Smith Jr. Joe Smith Jr. kennt man noch aus dem Kampf gegen Bernard Hopkins und hat damit seine Karriere de facto komplett beendet. Man kennt ihn aber auch noch aus dem Kampf gegen Dimitri Bivol, wo er mit einer UD verloren hat, was jetzt keine Schande ist. Es wäre sogar ein Achtungserfolg, mal gegen Bivol nicht K.O. zu gehen. Er hat auch gegen Sullivan Barrera verloren. Es hat aber zum Beispiel André von Farah K.O. geschlagen. Er ist schon. Ja, sag mal, wie würde ich Joe Smith Jr. umschreiben? Er boxt jetzt nicht die feinste Klinge, ist aber ein ehrlicher Arbeiter. Jesse Hart. Oh, ist auch ein sehr guter Boxer. Hatte mal gegen Ramirez verloren im Supermittelgewicht. Ist jetzt auch keine Schande. Hat gegen. Ah ja, hat er zweimal sogar verloren. Aber gut, sonst war eigentlich ganz gute Boxer-Rekord gehabt. Oh, ist der deutlich größere Mann im Vergleich zu Joe Smith Jr., aber Joe Smith Jr. ist im Halbschwergewicht erfahrener. Oh, ist ein interessanter Kampf. Was sagst du, Samira?
Ja, wahrscheinlich. Ich würde dann doch eher mit Jesse harten, glaube ich, ja.
Ja,
Obwohl es kann
der ist
eng
der
werden,
besser
er ist ja der
ausgebaut.
Favorit, ne?
Er ist
Bisschen der
halt der besser
kleinere.
Ausgebildete. Ja.
Also klar, es kann auch eine Überraschung geben, so man weiß nie. Ist auf jeden Fall jetzt nicht so extra, also ist auf jeden Fall eine gute Ansetzung. Der eine ist auf Platz 14 bei Boxrec gesetzt, der andere auf Platz 8, also schon recht nah aneinander, sagen wir mal so. Ja, aber ich würde dann trotzdem mit dem Favoriten
Du gehst mit
Hardwork.
Jesse Hart oder mit Joe Smith Jr.?
Jesse Hart.
Ja, also im Zweifel würde ich das auch, und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Split Decision wird.
Ja, das könnte auch sein, klar.
Also das kann ich mir
Also
sehr gut sogar vorstellen.
halt. Kommt drauf an, wie man so nach der Niederlage sich jetzt berappelt hat, ob man da wieder topfit. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Die Voraussetzungen für Joe Smith Jr. sind jetzt ein bisschen schwieriger, sagen wir mal so, da einen guten Kampf direkt wieder zu machen nach so einer Niederlage als jetzt für Jesse Hart. Aber man weiß es halt auch
Ja,
nicht.
ja.
Also man wird es
Beide
einfach
sind
so
drei, beide
einschätzen,
sind
aber
30, beide.
sonst ist alles ähnlich, ne?
Ja. Oh, der könnte auf jeden Fall, denke ich, interessant werden. Erwähnenswert vielleicht noch für die, die sich für Frauenboxen interessieren. Clarissa Shields boxt gegen Ivana Habatzin. Geht um den vakanten WBC-Titel im Superwelter und im und den WBO-Titel im Superwelter. In wie viel Gewichtsklassen boxt die denn jetzt dann eigentlich? Superwelter, Mittel und Supermittel, glaube ich, ne? Oh, das zeigt, dass es viele Gegnerinnen für sie gibt.
Ja, sie kann ja leider nichts dafür, ne? Dieser Habazin ist jetzt ja auch nur so Stable-Z-Kampf, ne? Kann man ja auch nichts sagen.
Jetzt davor, ohne sie jetzt irgendwie jetzt schlecht zu machen, aber das ist ein 2-Sterne-Kampf bei Boxrec.
Ja, und davor hat Christina Hammer 4 Sterne. Und ich meine, Christina Hammer wurde auch von Clarissa Shields klar deklassiert. Also hat man auch schon gesehen, dass Welten zwischen diesen Boxerinnen liegen, technisch.
Du meinst deklassiert?
Ja, genau, deklassiert.
Und Gott, für diesen schlechten Wortwitz werde ich in die Hölle kommen.
Wer weiß. Und Habazin, also ich meine, die wird Glück haben, wenn sie über die Runden kommt. Eigentlich dürfte sie gar nicht über die Runden kommen. Sie hat auch irgendwie keine wichtigen Kämpfe gewonnen. Gegen Michaela Lauren hat sie verloren.
Okay, was jetzt aber auch kein...
Cecilia Brekus natürlich.
Okay, Lauren geht noch.
Und halt die
wie hieß denn nochmal die eine da, die aus dem Superwelter auch war, die Hammer eigentlich besiegt hat, wenn dann nicht der Ringrichter dazwischen gegangen wäre? Wegen angeblicher angebliche Disqualifikation. Oh, wie hieß die denn noch? Die fand ich.
Ist das nicht eine Schwedin oder? Nee, Anna-Sophie Mathis war das.
Mathis, genau. Junge, die hatte ja immer einen Biss gehabt. Den fand ich richtig. Also, die fand ich klasse damals. Französin war das.
Sehr guter Kampf, ja, das stimmt. War echt cool.
Auch ein bisschen. Die hat auch schon 3 Jahre nicht mehr geboxt, schade.
Ja, die wird wahrscheinlich auch nicht mehr boxen. Ach, sie hat ja auch zuletzt verloren gegen Brekus und dann hat sie aufgehört.
Sogar via TKO. Hey.
Recht früh. Ja, okay, Brekus ist halt auch nochmal. Auch, weiß ich nicht, schon seit Jahren irgendwie an der Spitze. Ich meine, sie hat ja eigentlich auch selten Gegnerin.
Und Matthias ist auch schon 42. Gut, da darf man auch mal 3 Jahre nicht mehr boxen.
Aber Clarissa Shields ist halt das Maß aller Dinge im Frauenboxen und ich sehe auch keine Frau, die sie besiegen kann, ehrlich gesagt. Also außer sie trainiert nicht und ist irgendwie hat irgendwas genommen, ich weiß nicht. Aber ich meine wirklich, es gibt eigentlich keine Frau, würde ich jetzt mal, also keine Frau, die ich kenne, die ihr boxerisch die mithalten kann. Keine. Ich glaube, sie würde sogar einige Männer irgendwie im Sparring Probleme bereiten. Mhm. Oder auch im Ring. Also sie ist einfach so, sie boxt halt cool.
Gut.
So.
Sie boxt gut. Ja, sie boxt und ich finde zum Beispiel auch eine Brekus, die boxt nicht schlecht. Die
ja,
ist
die
auch gut.
Auch, die beiden, ne? Und so.
Ja, sag mal, Brekus müsste aber das Dumme ist, Brekus ist auch schon 38. Ich glaube nicht, dass die sich jetzt sagen und mal sagt, ach komm, weißt du was? So 3 Kilo mehr auf den Hüften, warum denn nicht? Boxe ich mal jetzt gegen die Shields in Superwelter? Könnte ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich glaube, es wäre gefährlich für sie auch. Ich glaube, sie würde auch verlieren, wirklich. Ich glaube, sie würde verlieren. Aber es ist auch nur meine Einschätzung, weil erstmal wäre es nicht ihre Gewichtsklasse, zweitens ist sie halt schon viel älter.
Eben. Und drittens hat sie. Also, ich sage, in erster Linie dürft's am Alter liegen.
Ja, das auch. Und so eine Härte hat sie auch selten vorher dann wahrscheinlich erlebt, so, weil ja, es gab halt noch nie so gute Gegnerinnen, das ist halt so. Muss man halt sagen und natürlich, wenn du dann so gut bist und so, das ist für dich dann natürlich auch schwierig, gute Kämpfe oder spektakuläre Kämpfe zu machen, weil es einfach keine Gegnerin gibt, das ist ja wirklich so. Und dann, wenn die Gegner schlecht sind, nicht schlecht, aber ich meine, wenn die einfach Klassen unter dir sind, nebenbei noch arbeiten, sonst was machen, dann kann der Kampf halt nicht schön werden, so von vornherein schon nicht. Sie kann halt nichts dafür, aber es ist halt schade so. Aber ich finde es cool, dass sie trotzdem im Fernsehen gezeigt wird, ihre Karriere macht. Vielleicht kommen dann ein paar nach, die dann auch boxen und so. Und dann gibt es wieder Frauen, die alle auf Top-Niveau halten können. Ja.
Gut, dann schließen wir auch das damit ab. Was haben wir sonst noch groß zu sagen? Eigentlich nichts. Wir haben noch die News. Ja, man muss ja auch mal ganz offen sein. Wenn man nichts hat, hat man nichts. Ja. Die News, was gibt's an News? So wie es auch, also Marco Huck hat sich angeblich die Hand gebrochen. Man weiß nichts Genaueres. Ich meine, ich gebe ja, Selbstlob stinkt, aber ich gebe ja zu. ich glaube erst, dass der Kampf stattfindet, wenn die in den Ring steigen. Und siehe da, haha. Er findet nicht statt. Ob er nachgeholt wird, steht sogar auch noch in den Sternen.
Ja, aber man muss halt, also ich kann nur mal sagen, dass ich mich schon gewundert habe, dass ständig Erinnerungen kamen, dass man, also zuletzt, ich glaube, einen Tag vor dem Kampf kam irgendwie noch so eine Pressemitteilung.
Einen Tag vor dem Kampf?
Ich meine, einen Tag vor der Absage kam noch eine Pressemitteilung irgendwie, dass Ticketverkauf gestartet und also man hatte so das Gefühl, es soll nochmal so angekurbelt werden, dass mehr Leute Tickets kaufen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass nicht viele Tickets verkauft wurden.
Moment mal, das ist jetzt kurz vor Weihnachten, ist doch die Nachricht rausgekommen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass der Kampf abgesagt ist. Das heißt, die haben da erst den Ticketverkauf gestartet? Der Kampf hätte am 11. Januar sein sollen.
Nein, wieder daran erinnert, aber nochmal. Also die hatten das schon veröffentlicht, dass es halt Tickets zu kaufen ist, aber du merkst ja, wenn es nicht gut läuft, dann muss man die Leute ja nochmal daran erinnern, sozusagen. Ja. Weil wenn die Halle schon ausverkauft wäre, muss man ja nicht mal so eine Meldung rausschicken. Also ist ja klar. Oder wenn es ein Selbstläufer ist. Deswegen habe ich mich schon gewundert so, und dachte ich so, läuft wohl nicht so gut. Zweitens habe ich mir das schon vorher gedacht, weil Hannover ist jetzt auch nicht eine Stadt, wo Marco Huck-Fans sitzen. Also ich meine, wenn er schlau wäre, würde... Oder wenn sein Team das arrangieren könnte, würde er in der Nähe von Berlin boxen, weil hier hat er sicherlich noch die meisten Fans und Anhänger. Also ich
und Bielefeld.
Ja, und Bielefeld, seine Heimat natürlich. Aber ich meine, was will er in Hannover? Das ist schon mal das Erste. Zweitens
in Hannover hat er schon mal geboxt.
Ja, ich weiß, aber das heißt ja nichts. Er hat ja auch schon...
Du hast schon recht, das heißt nicht in erster Linie, weil das auch eine RTL-Veranstaltung war.
Ja, und die Hallen waren auch nicht immer voll. Also ich war auch in Halle Westfalen, da war die Halle auch nicht voll. Und da war, ich meine, und da waren, keine Ahnung, da war ja noch Klitschko als Kommentator, da hat er das ja noch unterstützt und so. Aber das war halt nicht immer voll, auch wenn er große Hallen hat. Ich denke, die Halle ist viel zu groß gemietet worden. Die Tickets, habe ich gesehen, waren auch recht teuer. Also ich verstehe auch nicht, warum man ab 60 Euro irgendwie ein Ticket oder so machen muss, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich meine, früher haben die 30 gekostet, die billigsten Plätze. Ich meine, doppelt so teuer wie sonst. Warum macht man das? Das ist halt auch so gegen so unlogisch. Also muss man nicht. Mich hat es halt ehrlich gesagt nicht gewundert, so dass nicht sofort alle Tickets weg waren. So, weil dann der Gegner, der ist halt auch wirklich nur Leuten Name, die sich wirklich auch mit Boxen auskennen. Das ist jetzt keiner, wo man sagt, den kennen die Leute so auf der Straße und da hat
ja,
auf jeden
aber
Fall.
Aber wen kennt man denn in Deutschland noch auf der Straße?
Ja, okay, international. Aber ich meine, das ist jetzt kein Usyk-Kampf, wo man guckt und
ja,
dann.
Ja, aber sag mal so, dass du hast mit Joe Joyce, auch wenn ich selbst jetzt nicht so der Fan von ihm bin, aber du hast halt einen sehr heißen Prospekt, der irgendwann definitiv mal um die WM boxen wird.
Ja, das schon.
Wenn's so
ich sage ja nicht, dass der schlecht ist. Ich finde
den
Gegner auch.
Und den
gut.
Ich auch gegen Huck vorne sehe.
Ja, sagen wir mal so, der hat auf jeden Fall ist der Favorit in dem Kampf. Das muss man so sagen. Aber das ist, weil das hat ja auch was damit zu tun, wie Huck trainiert, wie sein Team ist, wie oft er seine Trainer wechselt, ständig was hin und her. Ich meine, er hat auf jeden Fall ein Video angekündigt. Also er hat sich ein Video gleich bei Instagram oder Facebook gepostet, wo er halt gesagt hat, dass der Kampf nachgeholt wird. Also für ihn ist es anscheinend schon klar, dass der Kampf nachgeholt wird. Aber es kann natürlich wieder ein ganz neuer Ort sein, ganz anderes Land vielleicht sogar, wer weiß. Also das weiß man alles nicht. Und in der Pressemitteilung stand auch zuerst, glaube ich, dass die Hand gebrochen ist. Dann hat er auch irgendwas geschrieben mit angeknackst. Also ist ja auch mal was anderes. Er hatte jetzt auch keinen riesen Verband. Er hatte halt so eine Bandage, so eine blaue an. Also ich glaube, die ist jetzt nicht gebrochen.
Angeknackst. Verstehe.
Ja, aber wer weiß, auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie was ganz Schlimmes, weil sonst würde es ja ewig dauern, bis es wieder verheilt ist. Also,
ja, aber ganz ehrlich, also, da kommt ja meine Theorie, die ich hatte damals. Ich glaube nämlich nicht, dass der Kampf zustande kommt, weil ganz einfach, die spekulieren drauf, dass Joyce aussteigt. Dann wird der Kampf irgendwie neu versteigert oder so.
Also es ist halt traurig so. Vor allen Dingen, das Wichtigste, der größte Grund war ja auch noch, sie hatten bis jetzt keinen Fernsehsender und ich meine, der Kampf sollte am 11. oder so stattfinden. Der wäre jetzt im Januar gestiegen und ohne Fernsehsender braucht man den Kampf gar nicht machen. Das ist ja wirklich so. Und wenn man das nicht hinkriegt oder...
Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich das lukrativ lohnt, wenn dann Bild.de den zum Beispiel noch übertragen würde.
Glaube ich auch nicht. Da hätte man schon The Zone gebraucht, mindestens. Oder halt wirklich im Fernsehen.
Ja, oder sag mal, ich weiß nicht. Warte mal, WDR ist in Nordrhein-Westfalen. Welche Fernsehanstalt ist denn in Niedersachsen? Der NDR, glaube ich, ne? Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der NDR Boxen zeigt. Der MDR macht's noch, aber der NDR?
Ich glaube auch nicht. Vor allem dann so einen Kampf. Das wird keiner so für einen Kampf machen, der sowieso nie Boxen übertragen hat. Also das hätte dann irgendwie, außer es wäre RTL oder Sat.1.
Ja,
oder
so. Sagen wir mal, ich kenne mir, selbst wenn der NDR das jetzt gemacht hat, das sind alles ARD-Rundfunkanstalten, die leihen sich dann die Leute kurz zurecht. Also das, Das wäre jetzt auch nicht das Problem in meinen Augen, aber gut.
Aber das machen öffentlich-rechtliche Sender ja nie, dass sie nur so einen Kampf zeigen. Wenn, dann haben die ja irgendwie langjährige Verträge.
Doch, erinnere dich doch mal an die Veranstaltungen auf dem RBB, wo Jack Kulka geboxt hat.
Ja, okay, das war aber eine Ausnahme.
Das waren vielleicht 2-3 Kämpfe, wenn es hochkommt. Und RTL
aber
hat auch...
Aber zuletzt war es auch wieder, also sind die auch rausgestiegen oder hat halt nicht mehr geklappt.
Nö, die waren wahrscheinlich einfach mit der Quote nicht zufrieden.
Ja, oder mit der Card.
Gut, das weiß
aber
ich jetzt nicht.
Aber ich meine, sie haben schon mehrere, mindestens 2 haben sie übertragen. Es war jetzt nicht nur eins.
Und RTL hat Hook auch nur 3 Kämpfe gemacht oder 4.
Ja, das stimmt. Aber sie machen halt nicht gerne, glaube ich, so nur einen Kampf. Also wenn, dann probieren die schon wahrscheinlich ein bisschen was Längerfristiges, mindestens 2-3 Kämpfe.
Ja, gut, andererseits, wenn sie jetzt den Kampf ausrichten und sagen, hui, vielleicht gewinnt der Hook das ja, dann machen wir noch eine Option auf 2 weitere Kämpfe oder sowas in der Richtung. Ich meine, rein theoretisch.
Wenn man Boxen zeigen will, könnte man das alles machen, aber man hat ja nicht so den Eindruck, dass die alle so viel Boxen zeigen wollen.
Ja,
aber
man hätte es so machen müssen, dass er irgendwie eine Co-Promotion macht, wie er es damals mit Sauerland gemacht hat, als er gegen den Saglam auf Sport 1 geboxt hat, dass er dann sagt, ich mache jetzt eine Co-Promotion-Veranstaltung mit Universum und dann läuft es auf dem ZDF.
Wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Auch für ihn. Also um halt wieder bei den Leuten irgendwie, weil er ist jetzt auch schon lange weg.
Du darfst jetzt auch einfach. Ja, du darfst auch einfach nicht vergessen. Das finde ich immer so ein bisschen lustig, wenn du. Also was heißt lustig, ist jetzt übertrieben. Ich meine, wir reden ja von Existenzen, die ein bisschen scheitern können. Aber erinnere dich doch mal, als die Klitschkos damals bei Universum rausgegangen sind und sagen, sie machen die sich jetzt selber. Wie viele dann so gesagt, oh, das müssen wir auch machen, wir müssen jetzt weg von den großen Promotern. Und wie viel dann teils vor die Hunde gegangen ist. Ja, es gibt halt Leute, die sind geschäftsfähig, wie so Klitschkos. Aber der Sturm zum Beispiel, ich fand den bei Universum deutlich besser, weil er sich dann deutlich mehr nur um den Sport gekümmert hat. Und seitdem der dann selbstständig wurde,
ja, aber es hat ja was mit dem Teams zu tun. Also erstmal natürlich auch die Bildung und ich meine, hallo, die Klitschkos haben studiert, das kann kein anderen Boxer sagen.
Ja,
ich weiß
gut.
Auch nicht, was die denken, was sie sich alle mit denen vergleichen können sie halt nicht. Ist halt so, sagen wir mal so, man muss halt mal die Wahrheit sagen. Es ist halt schon ein ganz anderer Bildungshintergrund. Erstens, dann sprechen sie viel mehr Sprachen.
Ja, drittens, gut, das ist ja egal, weil wie viele Sprachen du sprichst. Aber die Sache ist ja, die haben auch die andere sportliche Klasse, weil
zu tun, mit dem man zusammenarbeiten kann, auch international. Und ich meine, die Klitschkos haben immer Geld investiert für ein gutes Team und sie waren sehr lange mit Bernd Bönte im Team. Von Anfang an war der in ihrem Team und sie haben nicht ständig alle Trainer ausgewechselt, ihren Pressesprecher. Bei Hook hat nicht mal einen richtigen Pressesprecher. Ich meine, der ist Millionär wahrscheinlich und kann sich nicht mal ein richtiges Presseteam leisten. Ich meine, das sagt ja schon alles,
was du nicht vergessen darfst, bei den Klitschkos war es auch so, die haben auch, ich sag mal so, die haben auch einfach eine andere sportliche Klasse. Bei denen war es aber so, die haben sich einen Trainer gesucht, der wirklich passt zu denen. Und wenn der Trainer was gesagt hat, du musst das und das ändern, sonst wird das nichts, was haben die gemacht? Die haben es umgesetzt.
Dann haben sie es auch gemacht. Und ich meine, sie haben dann nicht.
Wie viele Trainerwechsel hatte Hook jetzt, seitdem der Independent ist?
Ja, sage ich ja sehr viele. Zuletzt Conny Mittermeier war weg, dann war Oktay Urkal war schon weg. Also er hat sich immer.
Der hatte noch so einen Ami gehabt und sowas. Also
genau,
das war ja.
Dann fliegt er immer nach Amerika, um sich dann kurz vorzubereiten. Ich meine, das weiß man, dass das nicht gut ist. Dann hatte er Varol Vekiloglu, glaube ich, genau, aus der Türkei. Oder ein Türke, nicht aus der Türkei, aus Berlin. Aber dann, der war halt auch, er glaube ich, Co-Trainer, eher Fitnesstrainer so.
Ich glaube, der war der Fitnesstrainer, der den immer zeitweise dann sogar hauptweise trainiert hat, weil sonst keiner da war. Und das sagt ja auch schon was.
Ja, genau. Oder ich meine aber, wenn man sich halt, das ist einfach für keinen Boxer gut. Sagen wir mal so, egal welcher Boxer, wenn man so oft seine Trainer wechselt, ist es einfach schlecht. Das kann man einfach nicht anders sagen. Egal wie gut man ist, selbst dann schadet es einem, weil das ist halt. Da kann halt nichts draus werden, so sagen wir mal jetzt die Wahrheit, er weiß es wahrscheinlich auch selbst, aber ich meine, man merkt halt, dass er setzt es nicht als Priorität und man müsste das eigentlich als wichtigstes Statement setzen, ein sehr gutes funktionierendes Team zu haben, was auch nicht ständig wechselt und auch mit Profis zusammenzuarbeiten. Und ja, das macht er halt nicht, wie man in verschiedenen Bereichen sieht, so.
Ja, du merkst halt aber auch, dass, ich glaube, das hat er sich auch einfacher vorgestellt. Ich meine, du hast schon recht, ein richtiges Team etc., aber das kostet auch Geld.
Natürlich kostet es, aber ja, aber ich meine, wenn man nichts
investiert, Sparings, wenn du gute Sparingspartner willst, dann kostet das auch Geld. Zum Beispiel, ich finde, ich ist übertrieben, aber
alles Geld, klar.
Ja, wenn du mal siehst, zum Beispiel unter Manuel Schaar, wie der teilweise trainiert, in irgendwelchen Fitnessstudios ja, oder
ähnlich,
sowas.
Ähnlich, würde ich sagen, ähnlich. Ja, ich glaube, so, da ist ein viel Unterschied. Wirklich nicht.
Der hat doch, hier, als er gegen den Povetkin damals geboxt hat, da hat er sich, glaube ich, auf Mallorca bei McFit, hat er bei McFit trainiert, also das Fitnesstraining, und Sparring hat er, glaube ich, nur gegen Gebenga Olukun gemacht. Nichts gegen Gebenga Olukun, ist ein guter Journeyman, aber das ist kein Boxer, gegen den du sparen solltest, wenn du dich auf einen Boxer wie Alexander Povetkin vorbereitest. Selbst wenn er heute gegen Alexander Povetkin boxen würde, solltest du nicht mit Gebenga Olukun boxen, weil der wird dich nicht in der Qualität auf den vorbereiten können.
Man kann, so eine Vorbereitung kostet halt Geld und entweder man will es halt investieren und vorankommen oder man will halt sein Geld sparen und dann kann man halt gleich aufhören mit Boxen.
Erinnere dich doch mal, was da teilweise bei den Klitschkos da am, wie hieß der, Stangelwirt, ne, in Österreich, neben dem Trainings, was da teilweise rumlief.
Die haben alle eingeflogen, auch aus international.
Die Klitschkos haben immer feinste, also erste Sahne Boxer aus dem Cruisergewicht und Schwergewicht da gehabt. Einen Wilder, einen Joshua, sogar ein Brides hat da mal geboxt. Usyk. Die hatten nur klasse Leute da gehabt.
Joshua. Ja.
Und du hast dann auch gesehen, wie die Leute dann geboxt haben. Also die haben... gut, du hattest natürlich auch mal so Leute dabei wie Sherman Williams, aber prinzipiell haben die immer die haben sich prinzipiell immer so jemanden auch rausgesucht, der zum Gegner passt. Ich glaube, Sherman Williams hatten sie eingeflogen, als der, glaube ich, gegen Leopold geboxt hat. Ja, Sherman Williams auch nur so um den 1,80 groß. Kannst du dann gut auch trainieren. Wie winkelst du so, sag mal, eine Gerade an? Die winkelst du ja ganz anders an, oder richtest du, besser gesagt, anders aus, als wenn du jetzt, sag mal, gegen einen Gegner von 1,98 Box als gegen einen Gegner, der 1,80 Meter ist.
Ja, also man kann alles verstehen aus irgendwelchen Gründen und so, aber man muss halt dann auch damit rechnen, dass die Leute einen irgendwann nicht mehr sehen wollen. Ist ja so, ich habe jetzt schon gelesen von manchen, ich gehe nicht mehr zu Hook, ich habe mir jetzt eine Karte gekauft, bei der ist ja unsicher, man weiß ja gar nicht, ob der überhaupt noch boxt, und die sind halt enttäuscht. Die Fans sind halt enttäuscht, die haben keinen Bock auf sowas. Und wenn man sich öfter sowas leistet, dann ist die Halle halt auch irgendwann ganz leer. Ist leider so, aber man muss halt wissen, klar, also wenn er sich wirklich verletzt hat, ich will es jetzt auch gar nicht anzweifeln, er kann sich auch wirklich verletzt haben, aber ich meine...
Aber es ist trotzdem auffällig, wie sehr da ein paar Sachen zusammenpassen.
Genau, also man muss das Gesamtbild sehen und auch, wie das dazu kam, wie lange das mit dem Kampf gedauert hat und so. Und ich meine, er muss halt dann auch wissen, dass er, wenn es wieder soweit ist, irgendwas tun muss, damit die Fans halt auch in die Halle kommen und ihn sehen wollen. Weil irgendwie gehört er ja auch schon irgendwie gefühlt so zur alten Garde. Und ich meine, viele junge Boxfans kennen ihn halt von früher vielleicht gar nicht mehr oder gucken sich dann auch nicht alles an. Ich meine, wenn, dann kommen ja eh nur noch die alten Sauerland-Boxfans, ist ja so von früher, die ihn halt aus den alten Veranstaltungen kennen.
Ja, man muss jetzt bei ihm auch sagen, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, er ist jetzt auch schon locker 35. Ja, ist er. Und wenn du dir mal seinen Rekord anguckst, man vergisst das ja auch immer wieder. Sportlich hat er auch nicht immer wirklich überzeugt.
Ja, zuletzt auf jeden Fall gegen die krassen Leute nicht.
Ja. Was heißt denn jetzt? Ja, zuletzt, du darfst jetzt nicht vergessen, er ist jetzt seit 2014 ist er raus bei Sauerland. Auch da hast du gemerkt, da ist jemand gut beschützt worden.
Ja, klar, das ist halt normal, aber das war jetzt...
Er hatte hier natürlich hier und da auch seine, sagen wir mal, seine Momente, wo er dann so echt gut war, in dem zweiten Aslan-Kampf Oder er hat sich auch echt sehr gut gegen Povetkin damals präsentiert. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber zum Beispiel im ersten Aslan-Kampf wurde Aslan beschissen. Genau. Das Ding, diesen Kampf gegen Mirko Lagetti, oh, grauenhaft. Wo du auch denkst, warum? Gegen Glowacki, ja, da hat sich's gerecht, dass er hier nur zocken in Las Vegas war und nicht wirklich was gemacht hat. So, und dann boxt er da gegen so einen abgehalfterten Ola Afolabi wieder um den IBO-Titel. Gegen Dimitro Kucher, ja, ist okay der Gegner, aber auch einer, der ihm nicht gefährlich werden könnte. Gegen Brides ist der absolut peinlichst vorgeführt worden. Gegen Usyk. Oh. So, und dann boxt er gegen den Jakub Saglam. Nichts gegen Jakub Saglam. Der Typ arbeitet noch im Zwei-Schicht-Betrieb und ist für seine 40 Jahre immer noch ziemlich fit. Aber der kann nix. Und dann hast du da kämpft er gegen den Nick Givers, der ein Mann, der einen 14-10-Rekord hat. Und dann wird es noch ein No-Contest.
Ja, da hat Hook nachgeschlagen. Also das war ja ein bisschen
merkwürdig
alles. Also ich meine, das sollte auch ein US-Debüt sein. Aber ich meine, das Ganze... Er ist dann am Schwergewicht und wollte sich halt dann auch gleich in Amerika einen Namen machen. Oder weiß ich nicht, was die da geplant hatten. Aber ich meine, er könnte sich auch erstmal in Deutschland einen Namen im Schwergewicht machen, bevor er gleich nach Amerika geht. Ich meine, in Deutschland gibt es auch genug Schwergewicht.
Ja, das zeigt anscheinend, wie viel er von sich hält.
Gegen Manuel Cha, warum boxt er nicht gegen, weiß ich nicht, Christian Hammer oder Caballel, gegen Tom Schwarz? Ja,
aber was heißt sich in Amerika? Ich will jetzt nichts sagen. Das klingt so abgehoben, aber ganz ehrlich, wenn du in Mesh and Tucket in Connecticut boxt, dann machst du dir in Amerika keinen Namen.
Ja, aber ich meine, warum hat er das überhaupt dann gemacht? Also klar, auch gegen den Gegner sowieso nicht. Ja,
guck auf den Promoter. Ludi Behler. So, ja, aber der boxt dann auf der Undercard. So, und dann hofft er wahrscheinlich, hey, dann komme ich da mal vielleicht auf ein paar anderen Verkämpfen bei dem unter und...
Ja, aber es wäre besser gewesen, hätte er sich zuerst in Deutschland einen Namen gemacht. Wenn alles gut läuft, dann wäre er irgendwann...
Also naja, streng genommen hat er ja den Namen.
Aber nicht im Schwergewicht. Da hat er noch nichts gezeigt. Nichts. Wirklich nicht. Also das reicht, also für mich zählt es nicht, seine Cruisergewichtskarriere, die dann im Schwergewicht ist, ist was ganz anderes. Ich meine...
Ah, interessant, dass du das so siehst, weil also zum Beispiel der Eugen sagt ja zum Beispiel auch irgendwie einen Usyk, der könnte direkt um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht.
Ja, finde ich zum Beispiel auch, also okay, Usyk ist natürlich so eine krasse Ausnahme, der ist halt auch so ein Übertalent, also da würde ich mich jetzt auch nicht beschweren, wenn er direkt um die WM boxt, aber man kann halt auch Marco Hook jetzt nicht mit Usyk vergleichen.
Ja, ich würde höchstens auch, du hast schon recht, beim Hook zustimmen, wenn er noch den WBO-Titel haben würde, dass er dann sagt, komm, wie beim Povetkin, ich bin Weltmeister, ich möchte den Weltmeister in der nächsthöheren Gewichtsklasse herausfordern. Das ist für mich noch dann legitim, aber
ich meine,
ist es seit 5 Jahren nicht mehr.
Nummer 1 bis in deiner Gewichtsklasse. Und lange oder längere Zeit, dann ist es okay, finde ich, wenn man dann direkt aufsteigt und dann einen WM-Titel kriegt, dann hat man sich das, kann man sagen, okay, der hat sich das verdient und der wird da sich auch nicht blamieren und wird da einen guten Kampf machen. Aber ich meine, wenn bei Marco Hook auch so cool er manchmal Schlachten früher geliefert hat, aber ich weiß auch nicht, ob er das überhaupt noch kann oder dafür überhaupt noch hungrig genug ist, weil irgendwie scheint er mir auch zu viel in seiner Bettwäsche zu schlafen. Also ist jetzt so meine Vorstellung so. Also ich finde schon, das sieht so
interessanter vor. Interessant, ja.
Ja, man sagt auch so, ne, wenn die morgens ein Boxer, der in seiner Bettwäsche schläft, der wird nicht um 5.30 Uhr aufstehen zum Joggen und so. Er gibt auch so einen Spruch. Auf jeden Fall, er postet ja auch immer, weiß ich nicht, sonst was, wie er shoppen geht. Also weißt du, das ist keine Boxerattitüde. Sein Wert, also sein Hauptaugenmerk liegt halt nicht mehr auf dem Boxen und man sieht es, man hat so das Gefühl, ja, das ist halt so, sondern eher sein schönes Leben genießen. Aber dann soll er es halt auch machen. Aber bei ihm ist halt, also für mich ist halt bei ihm unklar, ob er überhaupt in Deutschland alles schlagen würde im Schwergewicht. Und deswegen muss er sich, finde ich, noch beweisen, weil also gegen Agit Kabayel würde ich jetzt nicht unbedingt auf Marco Hook setzen, oder? Also es ist knapp, die Nummer 2 gegen die Nummer 3. Christian Hammer würde Marco Hook bestimmt auch einige Probleme bereiten, weil der einfach immer stehen bleibt. So.
Ja.
Oder? Also würdest du Marco Hook da 100% jeden besiegen sehen? Das ist ja die Frage, ne? Gegen alle in Deutschland? So, weiß ich nicht. Kann man, aber muss man halt auch nicht.
Kabayel würde den austänzeln.
Ich glaube auch, dass ich würde auch auf Caballel setzen, ehrlich gesagt. Und dann ist er schon so fraglich, so müsste er sich halt erstmal beweisen. Aber interessante Kämpfe, warum macht er nicht gegen Tom Schwarz? Kampf. Wäre auch.
Der wäre sogar wirklich für mich interessant. Ich meine, von Schwarz halte ich gar nichts, aber.
Ja, aber ehrlich gesagt, Schwarz ist ein richtiger Schwergewichtler. Also, es ist schwer. Würdest du da 100% ja hochsetzen? Keine Ahnung.
Ich würde, glaube ich, auf 65-70% für Hook gehen. Weil da einfach viel mehr. Schwarz hat halt auch echt null Nehmerfähigkeiten. Erinner dich mal an das Ding von Schwarz gegen. Wie heißt er noch? Auch so ein relativ kleiner Boxer, Senat Gashi. Wie der da runtergegangen ist.
Ja, aber da hat er ja auch ein bisschen
leichter Kopfstoß
agiert, ne?
Ja, aber sag mal, die Theatralik, die er an den Tag gelegt hat, die war schon.
Aber er war halt nicht wirklich angeschlagen so hart. Also das war halt ein bisschen.
Aber der ist in der zweiten Runde gegen Fury blutig aus dem Kampf raus. In der zweiten Runde gegen Fury.
Aber Fury.
Haben wir erwähnt, dass das gegen Fury war?
Ja,
in der zweiten Runde blutig.
Fies, ey. Ja, ist auch fies. Aber Fury ist noch ein großer Name,
wieso,
ne?
Wieso bin ich denn fies? Fury ist nun mal jemand, nicht jemand, der...
Ja, ist jetzt kein Puncher, also kein Überpuncher.
Eben. Und er geht in der zweiten Runde raus. Blutig.
Ja, das...
Ja. So, das ist jetzt nicht... Ich lästere doch gar nicht. Ich beschreibe nur das, was passiert ist.
Ja, das stimmt schon.
Wenn du das so beschreibst, dass wenn das lästern wäre, dann könnte ich auch sagen,
nee, wir haben uns ja nicht.
5 Jahre Krieg gegen Russland verloren. Oh, gegen Russland. Ja, es war nun mal so.
Ja, klar, aber Fury ist immer noch ein größerer Name und ehrlich gesagt würde ich auch nicht auf Marco Hook gegen Fury setzen. Er würde halt anders im Kampf aussehen, aber ich meine, er würde auch verlieren. Das ist halt so.
Nur Tom Schwarz, wie gesagt, der kann nicht viel und der verträgt nicht viel. Und das. Also, sagen wir mal, Marco Hook kann halt mehr und verträgt auch mehr. Oder jedenfalls hat er das mal. Ob das immer noch so ist.
Ich würde ehrlich gesagt nicht sagen, dass Marco Hook da der bessere Boxer ist. Also, finde ich nicht.
Es tut sich nicht viel. Okay, es tut sich nicht viel.
Feintechnisch nicht. Er ist halt eher so der Schlägertyp, aber eigentlich, er ist jetzt auch kein feiner Boxer so. Also der hier immer richtige Schläge anbringt. Und also,
feiner Boxer nicht, aber das ist Schwarz auch nicht.
Aber er hat mehr so, auf jeden Fall früher noch so diese Kraftausbrüche gehabt, wo er halt echt die Fans begeistert hat und dadurch auch sein Gegner.
Ja, wo er dann einfach mal drauf losgezogen hat und dann, wie man so schön sagt, Brecheisen rausgeholt hat.
Genau, so. Aber das war jetzt auch sein Stil so. Und das war auch spektakulär zu sehen. Das war auch cool. Dadurch hat er halt Fans gewonnen. Aber das hat er halt schon lange nicht mehr so gemacht. Und dadurch wird sein Stil halt auch ein bisschen für viele ein bisschen langweiliger natürlich. Und im Schwergewicht, da kann man so einen Stil halt auch nicht so gut fahren, weil das einfach viel zu gefährlich ist. Wenn du da so offenen 10 Schläge abfeuerst, da gehst du halt schnell K.O.
Aber ich glaube nicht, dass das gefährlich gegen Schwarz wäre.
Ja, das kann man jetzt in Frage stellen. Ja, das weiß man. Könnte sein. Also ich würde da auch jetzt nicht sagen...
Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, wo Joyce jetzt raus ist, dass dann Hook dann vielleicht doch gegen Schwarz boxt.
Meinst du, der kommt gar nicht mehr gegen Joyce?
Glaube ich nicht. Hook hat einfach... Der ganze Business-Hintergrund, der stimmt ja nicht. Du hast keinen Fernsehsender. Die Karten liefen schlecht. So, da kannst... Das ist schon mal Gift, um sowas, sag mal, so einen Kampf zu machen. Aber wenn du jetzt mal überlegst, wenn du jetzt den Kampf gegen einen Schwarz machst, dann hättest du einen Fernsehsender. Im Osten kriegen sie die Hallen irgendwie voll.
Ja, da würden sie sogar eine größere Halle voll kriegen als sonst.
Theoretisch, vielleicht tue ich ja Schwarz da ja jetzt auch Unrecht, aber... Mit einem guten Promoter im Hintergrund, dem größten aktuell in Deutschland, besteht ja auch die Möglichkeit, dass SES sich den EBU-Titel wieder ins Haus holt. Theoretisch.
Die Frage ist halt nur, wie das den Verträgen aussieht, wenn man einmal den Kampf ersteigert hat, wenn man den dann absagt, ob man dann einfach sagen kann, der Kampf ist gecancelt. Ich glaube, da müssen sich wahrscheinlich beide Seiten irgendwie einigen, dass es dann wirklich nicht mehr stattfindet, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen
Ich sage ja, das ist jetzt auch
schwierig,
nur
so.
eine Idee in der Theorie gewesen.
Ja, aber ich finde auch, dass, also im Endeffekt muss man sagen, für die deutschen Fans ist es interessanter, wenn Marco Huck gegen Tom Schwarz boxt, wenn er gegen Caballel boxt, gegen Hammer boxt, als gegen Joy Joyce. Ist halt so. Aber die Leute kennt man. Oder? Ich glaube schon, dass die Leute das interessanter finden.
In Deutschland auf jeden Fall,
Und
sportlich
weil es halt
gesehen.
noch sportlich, ja, aber sagen wir mal so, sportlich ist wenigstens der Kampf nicht so unausgeglichen, wie man das halt von vornherein dann schon gegen Joe Joyce denkt. Weil ich meine, bei Joe Joyce, wer tippt auf Marco Huck zu gewinnen? Das sind bestimmt wenige,
Niemand,
ne? Ja, und das
niemand.
ist ja dann auch irgendwie so aussichtslos irgendwie. Dann ist es halt auch wieder so ein trauriger Usyk-Kampf, irgendwie weiß ich nicht, oder Brides. Das wird dann halt wieder so eine Vorführung. Und ich glaube, wenn Huck nochmal so einen Kampf, ich weiß auch nicht, wie lange er dann noch Bock hat, das so weiterzumachen, weil wenn er dann mehrere Kämpfe hat, wo er dann so deklassiert wurde, und ich glaube, er ist schon so einer, der immer dachte, er ist der Beste der Welt, was auch gut ist für sein Ego und für jeder Boxer sollte es wahrscheinlich denken. Aber wenn man dann nochmal so eine krasse Niederlage irgendwie kassiert oder vielleicht sogar
Ich
schwer
weiß
K.O.
nicht, ob das
geht.
so gut ist, wenn man das immer denken sollte. Ich bin kein Fan von so Reality-TV oder so diesen ganzen Schle hier Deutschland sucht den Superstar-Scheiß etc. Aber ich habe mal so eine Szene gesehen von Detlef D'Sauce. Die fand ich ziemlich cool, wo der gesagt hat: Leute, wenn eure Freunde euch alle sagen, dass ihr super seid, toll und etc., die lügen euch an.
Aber wenn die Freunde das sagen?
Ja, ist doch meistens so.
Aber echte
Wer
Freunde sagen einem doch die Wahrheit, oder? Es
ja,
lügen doch immer
aber
nur
die
die
meisten tun es aber
Gegner.
nicht. Wenn die sagen, ich will, wenn du, sag mal, so ein, in Anführungszeichen, so eine Schnapsidee hast, wie dich zum Affen zu machen im Fernsehen. Nee, du kannst voll toll singen und voll toll
Also ich
tanzen.
bin nicht so. Ich würde da schon sagen, also das geht nach hinten los. Oder überleg dir gut. Also ich meine, klar, das ist natürlich
Oder
so eine.
so ist wahrscheinlich die Purse-Bit zustande gekommen für den Kampf. Was gegen Joe Joyce boxen? Mensch, Marco, das ist eine Top-Idee.
Ich meine, man muss, das ist halt auch eigentlich der Job, so dass da Leute auch sind, die ihm, zumindest, man muss ihn ja nicht davon abbringen, wenn er das unbedingt will. Aber ihm
Den Kampf nach
sagen, dass.
Deutschland holen gegen Joe Joyce ohne Fernsehsender. Weißt du was? Top-Idee, das kriegen wir hin.
Ja, nach Deutschland holen finde ich ja schon cool, so. Aber man muss halt auch vorher klären, ob das Sinn hat oder ob man das überhaupt hinkriegt, einen Fernsehsender zu kriegen. Irgendwo das zu übertragen, ob man dafür Geld ausgibt. Ich meine, was ist das Ziel? Womit? Wie geht man weiter, wenn er eine Niederlage wieder irgendwie kassiert und dann im Schwergewicht? Ich meine, dann kann er eigentlich auch gleich wieder einpacken im Schwergewicht. Das ist halt eigentlich irgendwie so. Und ob sich das dann halt alles lohnt, so diese Niederlage für was? So, das ist halt so, dass er halt auch der Außenseiter am Kampf ist. Ich meine, warum sollte man die anlügen? Aber ich glaube, es machen halt viele. Aber ich glaube, das ist auch nicht richtig. Ich glaube,
Ich
das ist auch
glaub's
nicht
halt
richtig.
auch.
Also, aber dann sollen sie sich irgendeinen Freund suchen, der ihnen die Wahrheit sagt. Ich stehe zur Verfügung. Wenn jemand wissen will, wie die Kämpfe ausgehen, ich kann gerne meine ehrliche Meinung abgeben.
Brauchen
Also.
die brauchen dich ja gar nicht fragen. Die brauchen einfach nur den Podcast hören.
Ja, genau. Aber ich meine, wenn, das ist halt, manche Sachen sind so realitätsfern, so. Vor allen Dingen, das heißt ja nicht, dass man unbedingt dann auch verliert. Man kann einfach sagen, du bist in diesem Kampf der Außenseiter bisher. Aber du musst alles geben, damit du gewinnst und alle Leute überrascht. Ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen, aber man muss die Leute halt so ein bisschen auf den Boden holen, ne? Dass sie halt nicht denken, oh, gewinne jetzt gegen, weiß ich nicht, Usyk locker, so, weiß ich nicht. Das geht halt nicht locker. Egal, wie viel man trainiert, so. Das ist manchmal halt einfach vom Stil schon ausgeschlossen, vom Können, so, außer wenn der sich selbst irgendwie verletzt. Oder ich meine, es sind halt so Sachen, weiß ich auch nicht, aber müssen die Boxer selbst suchen. Ich meine, die suchen sich auch ihr Team aus, wenn sie so ein Team wollen, was sie nur anlügt oder halt unprofessionell sind, sie unprofessionell auch nach außen darstellen, dann sollen sie das halt so machen. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Aber dann brauchen sie sich halt nicht wundern, dass irgendwie das keinen mehr interessiert, wenn die boxen. Es ist halt so, wenn, ich meine, manche Leute können nicht mal richtige Pressemeldungen schreiben. Und wenn man so jemanden im Team hat, dann frage ich mich auch, was das soll. So, keine Ahnung, da gibt es, also weiß ich nicht. Auf sowas müsste man eigentlich auch mal achten. Aber das wirkt halt alles schon unprofessionell, von vorne bis hinten so. Aber ja, das hat halt mit der ganzen Boxszene in Deutschland zu tun. Das ist halt sowieso total unprofessionell im Gegensatz zu den anderen Ländern. leider geworden. Aber vielleicht ändert sich das vielleicht nochmal irgendwann und wird so wie früher, aber in letzter Zeit so, dass jeder sein eigenes Ding macht. Ich meine, das war nie gut, wie man halt bei vielen gesehen hat. Ne? Bei Huckel ging es ja anscheinend auch noch, beim Sturm ging ja anscheinend auch noch hinten los. Jetzt hat er 1 Million Schulden, weil er sich auf irgendwelche Leute verlassen hat, die anscheinend irgendwo das Geld angelegt haben oder nicht Steuern richtig gezahlt haben. Ich meine, es hat auch damit zu tun, dass er sich anscheinend die falschen Leute gesucht hat, ne?
Ja.
Kann man so sagen. Also ich meine, wenn man professionell ist, passiert es halt nicht.
Nö.
Dann muss man halt nicht in den Knast oder so. Oder ich meine, die Klitschkos sind auch nicht im Knast.
So, die haben bestimmt auch so das ein oder andere Ding gedreht, aber da, um hier einen der großen Philosophen der Fernsehgeschichte zu zitieren, Al Bundy, Beschiss ist es nur, wenn man sich erwischen lässt.
Genau. Aber das hat auch was mit Intelligenz zu tun, ne?
Ja.
Oder halt mit Cleverness, sagen wir mal so. Keine Ahnung. Aber ist halt irgendwie schade. So, ja. Egal, werden wir sehen. Auf jeden Fall, du wettest, dass der Kampf nicht kommt. Ich bin auch skeptisch, aber ich hoffe, dass der Kampf kommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er dann doch in England stattfindet, ehrlich gesagt. So, ja. Dass sie vielleicht das irgendwie sich darauf einigen, weil in England haben sie garantiert einen Fernsehsender und weiß ich nicht. Joe Joyce, wenn der das organisiert, ich glaube, das würde es für die vielleicht für die Seite einfacher zu organisieren und da sind halt auch so Boxfans. Ne? In England sind die Boxfans einfach ganz anders. Ich glaube, die würden da schon die Halle auch schneller voll machen.
Mhm.
Aber für Hook ist es natürlich keine Win-Situation. Also ich meine, da frage ich mich auch, warum macht er das überhaupt? So viel Geld würde er dafür auch nicht kriegen. Ja, aber so gut. Ist das halt. Haben wir genug Klugscheißertum von uns gegeben?
Für dieses Jahr.
Genau.
Nächstes Jahr machen wir aber wieder gewohnt weiter. Wir würden allerdings noch, leider ohne Samira, weil du bist leider gleich verhindert, ich werde aber heute noch mit dem lieben Eugen einen Jahresrückblick aufnehmen, wo er und ich uns noch austauschen über das Jahr 2019. Hast du noch irgendwas abschließend zu sagen, weil du ja gleich nicht dabei bist?
Nö, rutscht gut rein und teilt uns überall, schreibt uns Fragen, ja. Und sonst bis zum nächsten Jahr.
Genau, Leute, gibt immer 100%, außer beim Blutspenden. Wir bedanken uns für dieses Jahr 2019 und hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, tschüss.
Ciao.